Seit dem 1. April wird die 9. Emmerich-Novelle konsultiert. In diesem Zusammenhang sagt Nicolas Speer, Exekutivdirektor der BaFin, dass die Emmerich, also die Mindestanforderungen an das Risikomanagement, grundlegend überarbeitet und, Zitat, stärker prinzipienbasiert gestaltet sowie die Komplexität deutlich reduziert wurde. Nachdem vor allem kleine oder sehr kleine Institute mit der Emmerich herausgefordert waren, reagierte die BaFin mit dem Proportionalitätsprinzip. Bereits im November 2024 hat sie ein Aufsichtsschreiben veröffentlicht, das den Wunsch vieler Banken nach mehr Gestaltungsspielräumen bestätigte. So sollen kleine Banken weniger strenge regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. Signifikante Entlastungen konnten aus dem Schreiben in der Praxis jedoch kaum wahrgenommen werden. Was waren denn die Kritikpunkte und was sind die wichtigsten Änderungen der neuen Novelle? Wird die aktuelle Überarbeitung dieses Mal wirklich Erleichterung bringen? Diese und weitere Fragen beantwortet uns heute Michael Höck, Vorstandsvorsitzender des Genoverbandes.
Finanzrauschen, der Banking-Podcast. Eine Produktion von DGNEX Solution.
Hi Michael, schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist.
Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Bin sehr froh, dass ich dieses Mal beim Podcast dabei sein darf und bin sehr gespannt, was mich heute erwartet.
Bevor wir einsteigen, Michael, ein kurzer Blick auf deine Person. Zum 1. September 2025 wurdest du neuer Vorstandsvorsitzender des Genoverbandes. Du bringst eine breite und tiefe Expertise sowie Fachwissen aus der genossenschaftlichen Welt mit. Und nochmal ein kurzer Abriss zu deinen vergangenen Tätigkeiten. 1996 wurdest du Verbandsprüfer im Genossenschaftsverband. 2002 wurdest du zum Wirtschaftsprüfer bestellt und im selben Jahr Abteilungsleiter. Seit 2009 gehörst du dem Vorstand der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank an, zunächst als Generalbevollmächtigter, später als Vorstandssprecher in Wittlich und seit 2022 nach der Fusion als Co-Vorstandssprecher der Vereinigten Volksbank Raiffeisenbank EG in Simmern. Seit 2021 bist du zudem Mitglied des Verbandsrats und kennst damit die strategische Ausrichtung des Genoverbandes aus erster Hand. Du verfügst aufgrund deiner früheren Tätigkeit im Prüfungsverband über ein tiefes Verständnis der Prüfungs- und Governance-Prozesse im genossenschaftlichen Sektor und du komplettierst die Vorstandsspitze um Peter Götz, Katja Lewalter-Düssel und deinen stellvertretenden Vorsitzenden Marco Schulz. Michael, ein beeindruckender Lebenslauf. Wie hast du dich denn in deiner Rolle als Vorstandsvorsitzender eingefunden?
Ja, in der Tat, 32 Jahre habe ich jetzt in der genossenschaftlichen Gruppe absolviert, davon 16 Jahre tatsächlich beim Genossenschaftsverband und 16 Jahre in einer Primärbank. Und sage immer gerne flapsig, das sind meine beiden Standbeine, fühle mich auf diesen Beinen auch sehr wohl. Und ich glaube, die ersten 8-9 Monate sind gut gelaufen. Was mir besonders viel Spaß gemacht hat und was mir große Freude bereitet, ist der direkte Kontakt mit unseren Mitgliedern. Und so habe ich in den letzten Monaten schon ein paar Kilometer hinter mich gebracht, was durchaus auch von meinen Knochen und von meiner Hüfte reklamiert wird. Aber ansonsten geht es mir gut in meiner neuen Rolle. Dankeschön.
Im November 2024 gab es ein Aufsichtsschreiben der BaFin mit dem Titel »Kleine und sehr kleine Kreditinstitute – Proportionalität in den Anforderungen der BaFin an das Risikomanagement«. Das Schreiben bestätigte, dass es mehr Gestaltungsspielräume für Banken geben soll, indem kleine Banken weniger strenge regulatorische Anforderungen erfüllen müssen. Wie ordnest du dieses Schreiben retrospektiv ein und was hat das Schreiben bei den Banken bewirkt?
Neben den inhaltlichen Erleichterungen war das Aufsichtsschreiben insbesondere ein wichtiges Signal für die Bankbranche und insbesondere auch für unsere genossenschaftliche Finanzgruppe. Diese Signalwirkung, dass die BaFin einen neuen Weg beschreiten möchte, war vermutlich sogar bedeutender als die tatsächlichen inhaltlichen Änderungen. Bei den inhaltlichen Änderungen hat sich gezeigt, dass die Gestaltung insbesondere bei nachträglichen Erleichterungen eindeutig und einfach sein muss, um wirklich Wirkung zu entfalten. In einigen Fällen war der Aufwand für die Begründung der Inanspruchnahme von Erleichterungen höher als der Aufwand für die Fortführung des bereits implementierten Prozesses. Dies führt tatsächlich regelmäßig dazu, dass Banken die Erleichterungen nicht in Anspruch genommen haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, Proportionalität von Anfang an mitzudenken. In diesem Zuge sollten daher auch die konkrete und eindeutige Berücksichtigung von Institutsgrößen für die bedingungslose Nutzung von Erleichterungen ausdrücklich geregelt werden. Dies hat mit der Aufsichtsmitteilung begonnen und ist in der Konsultationsfassung der 9. Emmerich-Novelle nun fortgesetzt. Das ist aus Bankensicht natürlich zu begrüßen. Wobei an dieser Stelle auch zu sagen ist, dass die in vielen Fällen leider mit weiteren Bedingungen verknüpft wurde. Dies sollte unseres Erachtens von der Aufsicht im weiteren Prozess noch reflektiert werden.
Michael, du sprichst es an. Seit Anfang des Monats April 26 wird die 9. MRisk-Novelle konsultiert. Die Banken sollen unter anderem in 3 Größenklassen eingeteilt werden und Komplexität soll reduziert werden. Für wie bedeutend hältst du diesen Ansatz für die genossenschaftliche Finanzgruppe und wie soll das überhaupt funktionieren?
Zunächst sollte an dieser Stelle vorangestellt werden, dass die MRisk mit dieser Novelle nun grundsätzlich nur noch für weniger bedeutende Institute die sogenannten LSIs Anwendung finden soll. So ist die MRisk grundsätzlich schon fokussierter auf die Regulierungsanforderungen für eher kleinere Häuser. Innerhalb dieser LSIs wird nun aber innerhalb der MRisk nochmal weiter differenziert. Es gibt nun erstens sehr kleine Institute, im Wesentlichen unter 1 Milliarde Euro Bilanzsumme. Zweitens kleine Institute, SNCI-Status, aber im Wesentlichen unter 5 Milliarden Euro Bilanzsumme. Und drittens die sonstigen LSIs, also im Wesentlichen die Banken mit über 5 Milliarden Euro Bilanzsumme. Es gibt teilweise noch links und rechts ein paar Nebenbedingungen hinsichtlich der Einstufung, die ich an dieser Stelle jedoch aussparen möchte. Wenn wir unsere Banken im Genossenschaftsverband für 2025 analog dazu einmal hinsichtlich der Bilanzsumme anschauen und einteilen, um eine Idee über die Verteilung in unserem Verbandsgebiet und damit auch die Bedeutung der Erleichterungen zu erhalten, dann sprechen wir über die erste Gruppe, also die sehr kleinen Institute, gut 50% mit einer Bilanzsumme von unter 1 Milliarde Euro. Knapp 40% der Banken sind in der zweiten Gruppe mit unter 5 Milliarden, also potenziell kleine Institute, und gut 10% der Banken liegen über 5 Milliarden, also potenziell die sonstigen LSIs. Es wird also mehr als deutlich, dass die Erleichterungen für kleine und sehr kleine Institute für unsere Mitglieder eine signifikant hohe Bedeutung haben. Hinsichtlich der Funktionalität dieser größenabhängigen Öffnungsklauseln soll es nun einfacher laufen. Die Regelungen in der MRisk gelten grundsätzlich für alle LSIs, außer es sind explizite Erleichterungen für die kleine oder sehr kleine Größenklasse vorgesehen. Dann soll die angesprochene Gruppe diese weitgehend bedingungslos nutzen können. So zumindest die Grundidee durch meine bisherigen Ausführungen ist aber bereits durchgeklungen, dass das noch nicht an allen Stellen bedingungslos gelungen ist. Ich bringe gerne ein Beispiel aus der Konsultation hinsichtlich der Stresstestkonzeption ein, wo die Regelung meines Erachtens nach eindeutig und klar ist und die auch schon aus der Aufsichtsmitteilung bekannt ist. Für Liquiditätsrisiken sind regelmäßig angemessene Stresstests durchzuführen. Dabei sind sowohl institutseigene als auch marktweite Ursachen für Liquiditätsrisiken in die Betrachtung einzubeziehen. Darüber hinaus sind beide Aspekte kombiniert zu betrachten. Kleine Institute und damit auch sehr kleine Institute müssen aber nur das Szenario analysieren, das regelmäßig die größten Auswirkungen hat. Dies ist eben regelmäßig die Kombination aus institutseigenen und marktweiten Ursachen. Das ist meines Erachtens eine echte Erleichterung, die auch mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist und längerfristig die Belastung reduziert.
Wie unterscheidet sich der Antritt der 9. MRisk-Novelle nun von den vorherigen Novellen?
In der jüngeren Vergangenheit wurden hauptsächlich neue regulatorische Anforderungen, die regelmäßig von der EBA-Ebene ausgingen, mit den Novellen umgesetzt. Der Rest wurde dabei oft nur fortgeschrieben. Daraus ergaben sich doch an der einen oder anderen Stelle Doppelungen, da oft schon in Teilen eine nationale Regelung vorhanden war und in Teilen auch ein unschlüssig wirkender Aufbau des Gesamtwerkes. In dieser Novelle nun hat man hingegen das Gefühl, dass die BaFin dies auch erkannt hat und zumindest ernsthaft versucht, das Ganze zu entschlacken, wieder in eine vernünftige Struktur zu bekommen und, ganz wichtig aus meiner Sicht, prinzipienorientierter zu gestalten. Dabei ist auch die Bestrebung erkennbar, ein gesundes und klares Maß an Proportionalität einfließen zu lassen. Zuvor wurde gerade über Proportionalität zwar auch schon sehr viel gesprochen, aber im Ergebnis hat man davon eher weniger gesehen. Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch noch einiges zu tun gibt. Zum Beispiel ist die MRisk ja nur ein Teil eines sehr komplexen und umfangreich gewordenen regulatorischen Rahmenwerks. Wenn gleichzeitig zu den genannten Optimierungen an anderer Stelle Anforderungen aufgebaut werden, fällt die Entlastung unter dem Strich wieder weg. Entsprechend wird zwar schon das ein oder andere durchaus bedeutende Leuchtturmprojekt zur Deregulierung wahrgenommen, das Zusammenspiel und eine gemeinsame Stoßrichtung können aber durchaus noch verbessert werden.
Die Novelle befindet sich aktuell im Konsultationsverfahren. Welche Schritte folgen bis zur finalen Veröffentlichung Und wie bringt ihr euch als Genoverband in die Konsultation ein?
Wir können uns den Prozess ja einmal komplett anschauen. Stellungnahmen zum Entwurf der 9. MRISC-Novelle nehmen die BaFin und die Deutsche Bundesbank bis zum 8. Mai entgegen. Bei uns im Genoverband läuft das so, dass wir unseren umfangreichen fachlichen Input an den BVR weitergeben. Der ist wiederum bei der Arbeit im Rahmen der DK positioniert, die dann eine gesammelte Stellungnahme an die Aufsicht übermittelt. Damit hier auch ein realistisches Bild entsteht, mit der MRISC sprechen wir über ein umfangreiches Dokument, was im Ergebnis schon um die 50 Seiten bei einer Konsultationsfassung mit insgesamt 82 Seiten an Anmerkungen beinhalten dürfte. Dies ist derzeit noch in der Abstimmung. Dass der BVR dieses Jahr die jährlich wechselnde Federführung in der DK innehat, sollte auch in besonderem Maße sicherstellen, dass unsere Impulse und Fragestellungen aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe ausreichend Eingang in diese Stellungnahme finden. Während des Konsultationsprozesses fand außerdem ein direkter Austausch mit der Aufsicht über das Fachgremium MRISC statt, in welchem auch zwei Bankvertreter aus unserem Verbandsgebiet und der BVR vertreten sind. Auch dort wird unsere Meinung entsprechend gehört. Bei verschiedenen Anlässen, wie beispielsweise diversen Regelterminen mit der Aufsicht, äußern wir unsere Wahrnehmung natürlich ebenfalls während der Konsultationsphase. Unsere Anmerkungen erfolgen natürlich nicht im oben genannten Detaillierungsgrad, sondern fokussieren sich eher auf zentrale, übergeordnete Punkte. Sofern die Aufsicht dem Vorgehen der letzten Jahre auch weiterhin folgt, wird sie dann die Vorschläge nach Abschluss der Konsultationsfrist bewerten und gegebenenfalls Anpassungen für die finale Version vornehmen. Diese Entscheidung obliegt dann am Ende des Tages natürlich der BaFin. Nach Abschluss der Überarbeitung geht die MRISC in den formalen Freigabe- und Veröffentlichungsprozess und wird im Anschluss von der BaFin veröffentlicht. Hierzu gibt es keinen finalen Veröffentlichungstermin. Die aktuelle Erwartungshaltung ist jedoch, dass irgendwann Anfang des dritten Quartals dieser Prozess über die Bühne gehen wird. Das entscheidet natürlich am Ende nur die Aufsicht selbst. Im Anschluss daran werden wir als Genoverband aber unabhängig vom konkreten Zeitpunkt auch wieder sehr kurzfristig detailliert über die finalen Änderungen informieren und wo sinnvoll erste Interpretationen und Praxisimpulse an unsere Mitglieder kommunizieren. Alle fachlichen Punkte bringen wir im Anschluss natürlich auch in den zentralen Verbundleitfaden des BVRs ein, an dem wir ebenfalls maßgeblich und proaktiv mitwirken. Entlang dieses ganzen Prozesses und auf dieser inhaltlichen Basis unterstützen wir auch über die weiteren Stränge unserer Verbandsfamilie die weiteren Unterstützungsleistungen zur MRIS, wie zum Beispiel Schulungen, Webinare oder individuelle Beratungsleistungen durch die Genoakademie oder die Avado-Gruppe. Zu guter Letzt hoffen wir dann natürlich in der Prüfung darauf, dass den Banken eine frist- und sachgerechte Umsetzung der neuen Regularien auch gelingt.
9 Überarbeitungen gab es bisher. Sind denn bereits Erleichterungen in der Konsultation erkennbar? Und welche? Und gibt es denn auch Verschärfungen?
Die kurze Antwort, erstmal ja und nochmal ja, gibt aber auch eine lange Antwort. Es gibt durchaus beides und man sollte es tunlichst vermeiden, davon auszugehen, dass die neue MRISC nur Erleichterungen mit sich bringen wird. Aufgrund des Umfangs werde ich mich aber hüten, nun alle Beispiele für beides aufzuzählen. Da sitzen wir beide morgen noch hier. Vielleicht kann ich aber für das eine und das andere ein gutes und greifbares Beispiel nennen. Ich würde dafür jedoch unterscheiden wollen nach Erleichterungen für alle LSIs, für kleine Institute und für sehr kleine Institute. So sehen wir aktuell in der Konsultationsfassung für alle Institute die Erleichterung, dass der regelmäßige Validierungsturnus für RTF-Verfahren auf bis zu 3 Jahre verlängert wurde und voraussichtlich wird entsprechend auch ein Angemessenheitsnachweis nur noch in diesem Turnus erforderlich sein. Das heißt, anstatt des bisherigen jährlichen Auseinandersetzungsprozesses haben Banken dies im Regelprozess, anlassbezogene Überprüfung aufgrund aktueller Ereignisse einmal ausgeklammert, nur noch alle 3 Jahre durchzuführen. Das sollte die Kapazitäten bei den Banken, aber auch bei den zentralen Dienstleistern, wie zum Beispiel der Park-IT oder der Union Investment, maßgeblich entlasten können. Kleine Institute können daneben auch den Turnus ihrer Risikoanalyse im Auslagerungsmanagement auf 3 Jahre ausweiten. Sehr kleine Institute dürften das ebenfalls, aber die weiteren LSIs, also im Wesentlichen alle Institute über 5 Milliarden Euro Bilanzsumme, dürfen das eben nicht. Diese müssen beim bisherigen Turnus verbleiben. Sehr kleine Institute dürfen zusätzlich auf die risikoratenspezifischen Stresstests verzichten, wenn in ihrem Stresstest für das Gesamtrisikoprofil bereits alle wesentlichen Risiken negativ beeinflusst werden. Das heißt, das könnte dann zum Beispiel bedeuten, dass sie keine isolierten Stresstests mehr für zum Beispiel das Zinsrisiko benötigen, wenn sie alle wesentlichen Risiken bereits in ihrem übergeordneten Stresstest, wie zum Beispiel dem konjunkturellen Abschwung oder dem Stagflationsszenario, ausreichend berücksichtigt haben. Auch damit fällt ziemlich eindeutig Aufwand weg. Neu wäre hingegen, dass nun explizit gefordert wird, dass Aufgaben und Verantwortlichkeiten personenspezifisch dokumentiert werden müssten und auch eine übersichtliche Darstellung aller Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Berichtslinien und Zuständigkeiten einschließlich dem Aufsichtsorgan zu erstellen werde. Du siehst, eine differenzierte Auseinandersetzung mit der MA-Risk wird notwendig sein. Eines ist mir aber besonders wichtig. Unser Anspruch kann meines Erachtens nach nicht sein, dass nur pauschal dereguliert wird und es überhaupt keine neuen Anforderungen mehr geben darf. Es sollte doch vielmehr so sein, dass die verbleibende Regulierung zielgerichtet und sinnvoll ist und dabei auch die Größe und das Risikoprofil der Institute angemessen berücksichtigt wird. Wenn das bedeutet, dass an der einen oder anderen Stelle auch einzelne Anforderungen hinzukommen, die jedoch fachlich und aufsichtlich sinnvoll sind, müssen und können wir das akzeptieren, als Bankbranche und auch als genossenschaftliche Finanzgruppe. Sehen wir dieses Rational- oder Praxistauglichkeitskriterium hingegen nicht erfüllt, lenken wir natürlich entsprechend in der Interessenvertretung im Sinne unserer Mitglieder dagegen, wie ich es zuvor auch dargestellt habe.
Welche Herausforderungen in Bezug auf Proportionalität erkennst du in eurer Beratungspraxis bei den Banken und wie gelingt Risikomanagement unter diesen Umständen überhaupt?
Wir kommen aus einer langen Phase stetig wachsender regulatorischer Anforderungen und jetzt erleben wir mit der Renaissance der Proportionalität eine Art Paradigmenwechsel. Das Ziel ist nicht mehr Regeln, sondern angemessene Regeln. Das ist für viele Beteiligte ein echter Change. Proportionalität bedeutet nämlich auch, den Mut haben, alte Zöpfe abzuschneiden, also Prozesse, Frequenzen oder Berichte zu hinterfragen, die über Jahre aufgebaut wurden, oft aus Vorsicht, nicht unbedingt aus Risikoüberzeugung. Gelingen kann das im Risikomanagement vor allem dann, wenn man konsequent vom Geschäftsmodell her denkt. Was machen wir als Bank eigentlich wirklich? Welche Risiken sind wesentlich und welche eben nicht? Damit rückt auch die Risikoinventur in Verbindung mit der Geschäfts- und Risikostrategie stärker in den Mittelpunkt als zentrales Steuerungsinstrument und nicht als reine Pflichtübung. Entscheidend ist außerdem, dass bewusste Ermessensentscheidungen getroffen und sauber dokumentiert werden. Proportionalität heißt eben nicht weniger Verantwortung, sondern ganz im Gegenteil. Die Qualität der Entscheidungen wird wichtiger als ihre Anzahl. Es geht am Ende um Fokus. Weniger Gießkanne, mehr Konzentration auf wesentliche Risiken. Sinnvolle Prozesse und Informationen, die tatsächlich genutzt werden. Dann führt Proportionalität nicht zur Schwächung, sondern zur Stärkung des Risikomanagementsystems.
Was würdest du dir von der BaFin in Bezug auf die MA-Risk und Proportionalität wünschen? Was sollte denn in deinen Augen dringend in den nächsten Monaten passieren, damit weniger Komplexität und mehr Wirksamkeit für kleine Banken erreicht wird?
Im Grunde, dass sie zunächst die Hinweise aus der Industrie zu ihrem guten, aber noch optimierbaren Vorschlag ernst nimmt und dabei auch auf die Details eingeht. Diese beschäftigen die Praxis ja ebenfalls. Auch sollte sie dabei ein besonderes Augenmerk darauf richten, zentrale Fragestellungen, vor allem im Kontext der aktuellen Bankenpraxis, noch vor oder mit der Veröffentlichung zu klären. Beispielsweise, was weggefallene Öffnungsklauseln bedeuten. Dürfen diese per se nicht mehr genutzt werden oder werden sie im Rahmen der Prinzipienorientierung nur nicht mehr explizit genannt, sind aber weiter zulässig? Oder inwieweit werden die EBA-Leitlinien auch weiterhin als Standard angesetzt, nach den umfangreichen Streichungen der Verweise, die ja in jedem Fall zu begrüßen sind? Vereinfacht mal zur Verdeutlichung. Teilweise wurden Verweise auf 4 DIN A4 Seiten EBA-Leitlinien gestrichen und dafür nur noch 4 Sätze, teilweise mit sehr allgemeinen Anforderungen in der MA-Risk, genannt. Wenn die Erwartungshaltung nun aber ist, dass die 4 DIN A4 Seiten umgesetzt werden, um die allgemeinen Anforderungen zu erfüllen, läuft die vermeintliche Erleichterung natürlich ins Leere und es wird sogar noch mehr Komplexität aufgebaut. Auch sollten an größenabhängige Öffnungsklauseln gekoppelte Bedingungen überprüft werden. Die Idee hinter den Größenklassen ist analog meiner bisherigen Ausführungen und unserem Verständnis nach, dass damit auch der Nachweis deutlich einfacher ausfällt. Wenn es daneben noch weitere Bedingungen gibt, gibt es naturgemäß auch wieder mehr Nachweispflichten.
Wie stellst du dir denn das Risikomanagement im Idealfall in 5 Jahren vor und denkst du, dass diese Entwicklung realistisch sein wird?
Allen voran und übergeordnet wäre es gut, wenn wir zukünftig ein Risikomanagement im Kontext eines echten Kleinbankregimes sehen würden, wie es derzeit als Vision diskutiert wird. Erstmal auch unabhängig von der konkreten Detailausgestaltung. Im Idealfall ist das Risikomanagement in 5 Jahren auf dieser Basis deutlich stärker datengetrieben und mehr technisch unterstützt als heute. Die Erhebung und Aktualisierung von Risikodaten erfolgt dabei weitgehend automatisiert, beispielsweise durch Schnittstellen zu Vorsystemen oder Key Risk Indicators. Dadurch wird der manuelle Aufwand zur Datensammlung erheblich reduziert und es entsteht mehr Zeit für die eigentliche Wertschöpfung im Risikomanagement, Analyse, Interpretation sowie aktive Impulsgebung für Management und Fachbereiche. Der Fokus des Risikomanagements liegt dann weniger auf der reinen Dokumentation von Risiken, sondern stärker auf der qualitativen Bewertung von Entwicklungen, der Identifikation von Trends und Abhängigkeiten. Risiken werden besser priorisiert und gezielter im Entscheidungsprozess eingebunden. Gleichzeitig ist das Risikomanagement enger mit anderen Steuerungsfunktionen vernetzt und unterstützt strategische Fragestellungen proaktiv. Ob diese Idealvorstellung in 5 Jahren vollständig erreicht werden kann, bleibt natürlich abzuwarten und ist von technischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen abhängig. Insbesondere eine weitgehende Automatisierung der Daten sowie durchgängig konsistente Datenqualität sind in der Praxis nicht kurzfristig und flächendeckend umsetzbar. Dennoch halte ich es für realistisch, dass das Risikomanagement in 5 Jahren auf einem deutlich höheren Reifegrad als heute operiert. Selbst eine teilweise Automatisierung kann bereits spürbar dazu beitragen, Ressourcen von operativen Tätigkeiten hin zur Analyse und Bewertung und Impulsgebung zu verlagern. Insgesamt erwarte ich daher am Ende dieses 5-Jahres-Zeitraums keine perfekte Zielerreichung, aber eine klare Weiterentwicklung. Weg von einem überwiegend reaktiven und dokumentationsorientierten Ansatz zu einem stärker analytischen, vorausschauenden und entscheidungsunterstützenden Risikomanagement auf einem ganz anderen Niveau als heute. Wie heute miteinander diskutiert, ist die Aufsicht, insbesondere die BaFin, meines Erachtens auf einem sehr guten Weg, damit ich dieses gezeichnete Bild auch irgendwann mal in der Realität sehe. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Einblicke und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.